talk about.
We can learn from each other.
Let's talk about it. Let's talk about.
We can learn from each other.
Let's talk about it.
Hey ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Heute gibt es eine neue Episode. Ihr habt es anhand des Titels schon gesehen, dass wir heute über Ehe sprechen werden. Ehe ist für mich ein Thema, das ich irgendwie immer höre. Also es geht immer irgendwie um Partnerschaften, um Beziehungen. Es geht immer irgendwie um, ja, Dynamiken zwischen zwei Personen oder zwischen auch vielleicht mehreren Personen. Und es ist auch ein Thema, das mich schon immer interessiert hat und wo ich immer schon von umgeben wurde, sei es dadurch, dass Freunde heiraten, sei es dadurch, dass meine Eltern hat, die verheiratet sind, Onkel, Tanten hat, die verheiratet sind, Geschwister, Freunde hat, die langsam heiraten und in den Bund der Ehe treten. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was bedeutet Ehe eigentlich?
Let's talk about it.
Was bedeutet es eigentlich und wozu ist Ehe eigentlich gut? Und deswegen wird es genau darum heute gehen. Für mich ist es wichtig, wenn ich Fragen habe, zu meinem Ursprung quasi zu gehen. Und ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus. Und deswegen suche ich meine Antworten in der Regel in seinem Wort. Und das werde ich heute ja versuchen mit uns zu machen. Uns einfach quasi meinen Weg dahin zu zeigen, wie ich Antworten auf meine Fragen bekomme. Und die Frage für heute wird sein, was bedeutet Ehe eigentlich?
Let's talk about it.
Lasst uns direkt in das Wort Gottes gehen. Wenn du keine Bibel hast, mach dir keine Sorgen. I got you, babe. Mach dir keine Sorgen, ich habe meine Bibel hier. Solltest du Interesse haben an einer Bibel, einer kostenlosen Bibel, kannst du das eigentlich ganz einfach im Internet finden, indem du bei Google kostenlose Bibel eingibst. Da gibt es ganz viele Seiten, die dir welche verschicken. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne, schreib mir eine DM oder ja, schreib mir einfach in die Kommentare oder so und ich melde mich dann bei dir. Aber lass uns in das Wort Gottes gehen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Amen. Was ich so schön daran finde, ist, dass wir Ehe und die Institution der Ehe, die Institution des Zusammenkommens, direkt zu Beginn Gottes Wortes sehen. Das erste Buch Mose ist das Buch, das die Bibel eröffnet, das das Wort Gottes eröffnet. Und wir sehen bereits in den ersten Kapiteln, wie der Herr uns in seinen Willen führt und uns zeigt, wie er von einem Ort der Erde, die wüst, dunkel und leer ist, einen Ort der Schönheit, einen Ort der Ordnung und einen Ort des Lebens schafft. Und dazu gehören auch Mann und Frau, dazu gehört auch Ehe. Und wir sehen anhand des Beispiels von Adam und Eva, wie Gott Ehe schafft und wie er Ehe macht. Und deswegen habe ich mich auch für den ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28 entschieden. Und daraus werden wir heute sozusagen ja, unsere Antworten entziehen können, hoffentlich gemeinsam. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du eine Bibel hast, sei es auf dem Handy, sei es irgendwie ein Papierformat, dann lies mit. So, mach sicher, dass ich dir nicht irgendwas erzähle, sondern lies mit. Und ja, versuch einfach, deine eigenen Offenbarungen vielleicht auch aus diesen Kapiteln, aus diesen Versen ziehen zu können. Kapitel 1 ist sozusagen die Zusammenfassung der Schöpfung und in Kapitel 2 sehen wir nochmal, dass besonders spezifisch auf die Schaffung oder die Machung des Menschen eingegangen wird. Wir sehen die Geschichte des Garten Edens und wir sehen dann auch, wie Adam quasi richtig nochmal in Detail die Frau bekommen hat, die dann Eva ist. Aber Kapitel 1 gilt sozusagen als Zusammenfassung des Schöpfungsberichtes. Und dann geht Mose im Detail in den weiteren Kapiteln nochmal darauf ein. In Vers 27 des ersten Buches Mose, Kapitel 1, steht geschrieben, Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und danach kommt der Vers, auf den wir uns heute fokussieren werden, Vers 28, wo Gott einen Auftrag gibt, diesen beiden Menschen. Also er gibt den Auftrag nicht nur Adam als Mann, sondern er gibt den Auftrag Adam und Eva als Ehepaar und als gemeinsames Team. Und er sagt ihnen im Prinzip, in diesem Moment, wofür er sie geschaffen hat. Er sagt ihnen in diesem Moment, warum er sie geschaffen hat. Und er sagt ihnen in diesem Moment auch, wie sie leben sollen, damit es ihnen gut ergeht, nach dem Plan des Schöpfers Gottes selbst. Let's talk about it. Und Gott segnete sie. Im Hebräischen steht das Wort Segen oder Segnen auch für Niederknien, für Segnen, für jemanden dazu befähigen, sich auf die Knie zu stellen oder auf die Knie zu gehen, jemanden zu preisen, jemanden zu erheben, zu salutieren. Es ist aber auch eine Position, eine körperliche Stellungnahme. Das heißt, man geht auf die Knie, man ordnet sich etwas oder jemandem unter und man wird dadurch in dieser Position durch die Knie oder durch das Knien in dieser unterlegenen Position unterstützt. Wir kennen es auch, dass wir auf die Knie gehen, wenn wir beten. Und das machen wir zur Ehrerbietung Gottes, um ihm Ehre zu geben, um uns ja unsere Danksagung nicht nur im Gebet auszudrücken, sondern auch mit unserer ganzen Körperhaltung. Und das ist es, was Segnungen bedeutet. Es bedeutet aber auch, sich Gott unterzustellen, gedemütigt zu werden. Das heißt, wir bekennen klar und deutlich an, oder es wird klar und deutlich anerkannt, dass da etwas oder jemand ist, der über mir steht und dem ich untertan bin. Und das alles beinhaltet dieses Wort segnen oder zu segnen. Und ich finde das richtig schön, dass Gott das als allererstes nutzt. Was Gott im Prinzip den Menschen sagt, ist, ich segne euch. Ich mache euch mir untertan. Ich bin euer Schöpfer. Ich bin euer Vater. Ich bin euer Gott. Ich bin derjenige, der euch ein gutes Leben schenken möchte. Die Bibel beschreibt Gott als Gott der Liebe. Und nicht nur Gott der Liebe, sondern er ist Liebe. Er ist die einzige Art und Form von Liebe, die keinen Anfang und kein Ende hat. Das heißt, wir dürfen uns gewiss sein, dass wenn wir uns Gott unterstellen und wenn er uns segnet und uns in diese Position der Demut bringt, dann ist es nicht, um seine Macht zu demonstrieren. Oder es ist nicht nur, um seine Macht auf eine unterlegene Art und Weise zu demonstrieren, sondern im Gegenteil, er zeigt uns, was es bedeutet, ihnen Anbetung schenken zu dürfen in seiner Macht, in seiner Liebe. Und deswegen ist der erste Ausdruck Gottes, als er diese Menschen schafft, als er den Mann und die Frau schafft, er sagt, ich segne euch, ich befähige euch dazu, mich als Gott anzuerkennen. Ich befähige euch dazu, meine Liebe im vollen Maßen anzufangen, so sehr, dass sie euch auf die Knie zwängt und ihr mir Lobpreis gibt, so sehr, dass sie euch auf die Knie zwängt und ihr nichts anderes könnt, als mir Anbetung zu schenken. Und das ist das, was in diesem Wort Segnung beinhaltet wird. Und das finde ich persönlich richtig, richtig schön. Als nächstes steht der Auftrag Gottes und er sagt, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar. Fruchtbarkeit bedeutet nach der hebräischen Übersetzung Frucht tragen, befiegen, Frucht zu tragen, Fruchtbarkeit zu zeigen. Und woran ich dann denken musste, sind direkt die Früchte des Heiligen Geistes. Für die, die keinen Kontakt zur Bibel haben und auch gar nicht wissen vielleicht, was es ist, wir glauben daran, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat und dass er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, um uns ihm ähnlicher zu machen. Und der Heilige Geist kommt mit Früchten, wie die Bibel sie nennt, die wir heute vielleicht auch als Charaktereigenschaften definieren können in unserer heutigen Welt. Und diese Früchte des Heiligen Geistes könntest du finden im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22. Das ist im Neuen Testament. Das ist einer der Briefe von Paulus. Und er beschreibt diese Früchte des Heiligen Geistes als Liebe, Freude, Frieden, Langmut, als Güte, als Faithfulness, als Treue, als Gentleness, sorry, German English is very hard, als Gentleness, als Selbstkontrolle. Und es sind insgesamt, glaube ich, 9 Früchte des Heiligen Geistes, die uns beschrieben werden als die Früchte, die wir tragen sollen. Und das finde ich richtig, richtig schön. Gott sagt als erstes, ich segne euch. Das heißt, ich werde euch meine Liebe zeigen. Ich werde euch zeigen, dass ich euer Gott bin, dass ich euch leite und das Beste für euch möchte. Und dafür statte ich euch aus. Mit was statte ich euch aus? Mit guten Eigenschaften, mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Langmut, mit Geduld, mit Güte, mit Freundlichkeit, mit Treue, mit Sanftmut und mit Selbstbeherrschung, mit Selbstkontrolle. Das sind die Charaktereigenschaften, die Gott uns schenkt, durch seinen Heiligen Geist. Das heißt, er sagt erstmal zu dem Mann und der Frau, und ich möchte uns daran erinnern, wir reden über die Institution Ehe. Er sagt, ich segne euch. Das heißt, ich befähige euch, mich als Gott anzuerkennen. Und dann sage ich euch und gebe ich euch den Auftrag, seid fruchtbar. Seid nicht nur fruchtbar, also tragt nicht nur die Frucht, sondern befähigt andere Menschen auch, diese Frucht zu tragen. Wie? Indem ihr diese Früchte zeigt. Das heißt, was Gott ja als nächsten Schritt macht, ist uns zu transformieren, uns zu verwandeln in sein Ebenbild, so wie er es gesagt hat. Er sagt am Anfang, lasst uns Menschen machen, uns in ähnlich unserem Bild gleich. Also wenn das die Früchte des Heiligen Geistes sind, wissen wir auch, dass das die Früchte und die Charaktereigenschaften und die Natur Gottes ist. Seine Natur ist Liebe, Freude, Frieden und all diese weiteren wunderschönen Früchte. Und das ist, was er uns sagt. Er sagt, tragt diese Früchte, seid fruchtbar, befähigt andere Leute, diese Frucht zu tragen. Gib die Liebe weiter, die du hast. Gib die Freude weiter, gib die Geduld weiter, gib die Güte weiter, gib die Sanftmut weiter, gib die Selbstbeherrschung weiter. Und zeig auch vor allen Dingen diese Fruchtbarkeit, indem es ein Teil, ein aktiver Teil deines Lebens ist. Das bedeutet, wenn Leute mich, Shanda, sehen, müssen sie sagen, bezeugen können, Shanda ist freundlich, sie ist geduldig, sie ist gütig, sie ist selbstbeherrschend, sie ist ja einfach ein Mensch, der Frieden ausstrahlt. Das sollten die positiven Attribute sein, die Menschen über mein Leben aussprechen, wenn ich Shanda sage. Ich bin eine Nachfolgerin Jesu Christi. Ich bin jemand, der an Gott glaubt und der ja sich als Tochter Gottes sieht. Dann müssten oder sollten dies die Zeugnisse sein, die der Heilige Geist in und durch uns produziert, wo er uns hilft, diese Früchte auszuleben. Und ich möchte auch nochmal spezifisch bei den Früchten des Heiligen Geistes darauf eingehen, dass wir nicht aus uns selbst diese Früchte produzieren können. Die Bibel bestreicht und unterstreicht ganz klar und deutlich, dass der Heilige Geist in uns derjenige ist, der die Früchte produziert. Und wenn wir ihn erlauben, durch uns zu arbeiten, dann können diese Früchte aus uns herauskommen. Ich hoffe, das macht Sinn. So, und deswegen, let's not beat ourselves up. Wir können nicht werkeln, um diese Früchte zu natürlich und aus unserem Fleisch, menschlichem Fleisch zu produzieren, sondern wir brauchen den Heiligen Geist Gottes, der uns hilft, in Situationen, wo keine Liebe eigentlich zu zeigen ist, in Situationen, wo Menschen uns Böses tun, in Situationen, wo uns Unrecht getan wird, trotzdem diese Früchte des Heiligen Geistes produzieren zu können. Deswegen möchte ich uns wirklich ermutigen, im Geiste zu wandeln. Das ist Gottes Auftrag an uns. Wandelt in meinem Geist. Wandelt in dem und durch den Geist, den ich euch geschenkt habe. Und lebt meine Früchte, lebt mein Charakter aus. Let's talk about Let's talk about it. Der nächste Auftrag Gottes ist, und vermehrt euch. Vermehren bedeutet nach dem Hebräischen, werdet groß, werdet viele, werdet eine Vielzahl an Menschen. Multipliziert euch Dinge, Menschen, Tiere, das kann alles sein. Macht etwas groß, macht etwas viel, wächst, gedeiht und gedeiht in großer Zahl und in großer Nummer. Das ist, was Gott quasi als Auftrag gibt an den Menschen. Und ich finde das sehr, sehr, sehr interessant, weil Gott uns sagt, nachdem du die Früchte des Heiligen Geistes nicht nur empfangen hast, sondern ausgelebt hast und auch dazu befähigt hast, dass andere in diesen Früchten wandeln, dann sollst du anfangen, in der Nummer zu wachsen. Das heißt, erst dann sollst du anfangen, wenn wir es wieder auf Adam und Eva beziehen, Kinder zu machen. Warum? Weil du dann ein gutes Fundament an Früchten, an Charaktereigenschaften, an Normen, an Werten gelegt hast, die diesen Kindern helfen werden, gute Menschen zu sein. Und warum? Wieder, um Gott ähnlich zu sein. Wir dürfen nicht zu vergessen, dass der erste Auftrag und der erste Wunsch Gottes, mit dem er in seinem Sinne Menschen geschaffen hat, folgendes war, Menschen ihm ähnlich zu machen. Das heißt, alles, was Gott tut, ist immer mit diesem Grundgedanken zu verbinden, ihm ähnlich zu werden. Und das Schöne an Gott ist, er lässt uns nicht irgendwie herausfinden und suchen, wie machen wir das am besten, Gott, oh Gott, wo fangen wir denn überhaupt an, sondern er gibt uns einen Gameplan, er gibt uns Strategie, er gibt uns sein Wort, nach dem wir gehen können, wo wir lernen können, was er überhaupt von uns möchte. So, deswegen sagt er, und dann multipliziert euch, wenn ihr die Früchte des Heiligen Geistes inkorporiert habt, wenn ihr gelernt habt, in diesen zu wandeln, wenn ihr gelernt habt, euch von Heiligen Geist leiten zu lassen, dann sollt ihr viele werden, dann sollt ihr Menschen machen, die genauso wie ihr in Friede, in Freude, in Lieben, in Geduld, in Güte, in Kindness, in Treue wandeln. Dann sollt ihr viele aus Menschen machen, die ein gutes Herz haben. Menschen, die selbst kontrolliert sind. Menschen, die in meinem Geiste wandeln. Menschen, die ja kind sind, die gut haltet sind. Und dann sollt ihr viele werden. Dann sollt ihr Kinder machen. Und aus diesen Kindern sollen weitere Kinder entstehen. Und aus diesen weiteren Kindern sollen Kinder entstehen. Und es sollen Nationen entstehen. Das bedeutet, Gott zeigt uns ein Bild, wie er wollte, dass die Menschheit aussieht. Er wollte keine Menschheit der Bosheit. Er wollte keine Menschheit des Betruges, des Totschlags, des Mordes, der Eifersucht, der bösen Taten, sondern sein ursprünglicher Plan war eine Gesellschaft, die folgende neuen Grundlagen hat. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Sanftmut, Treue, Gentleness, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Das war die Grundlage für die Art und Weise, wie Gott wollte, dass nicht nur wir Menschen miteinander leben, sondern wie die Welt aussieht und was die Welt ausmacht. Daher auch der nächste Auftrag, füllt die Erde. Dann sollt ihr die Erde füllen mit Menschen, die aussehen wie ich. Ihr sollt dann die Erde füllen mit Menschen, die lieben wie ich, mit Menschen, die Frieden zeigen wie ich, mit Menschen, die geduldig sind wie ich, mit Menschen, die vergeben sind wie ich, mit Menschen, die ausharren wie ich. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, was für eine schöne Erde es wäre, was für eine wunderschöne Menschheit wir hätten, wenn jeder einzelne Mensch nach den Prinzipien Gottes wandelt und Gottes wandelt und Liebe zeigt, Freude zeigt, Frieden zeigt. Und es ermutigt mich zu wissen, dass das Gottes ursprünglicher Plan war für uns und immer noch ist, aber dass das sein Gedanke ist gewesen von Anfang an, dass wir die Erde erfüllen sollen, dass wir die Erde, ein anderes Wort für vermehrt euch oder füllt die Erde ist, die Erde zu consecraten, also die Erde zu heiligen, die Erde zu einem heiligen Ort zu machen. Das ist Gottes Desire für diese Erde, die Erde zu einem heiligen Ort zu machen, die Erde zu einem Ort zu machen, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Recht herrscht, wo Menschen seinen Nächsten achten, wo Menschen darauf achten, wie es einem geht, wo Menschen aus Gutherzigkeit das Beste füreinander wünschen. Das ist Gottes Wille und das ist Gottes Plan für uns als seine Menschheit, dass wir wirklich gefüllt in dieser Erde oder die Erde erfüllen mit Menschen, die gefüllt sind mit den Früchten seines Heiligen Geistes, mit den Charaktereigenschaften von seinem Heiligen Geist. Und das ist auch der Herrschaftsauftrag, der vor dem Sündenfall, und das möchte ich nochmal betonen, der vor dem Sündenfall gegeben wurde. Bevor Adam und Eva gefallen sind, war das der Auftrag, den Gott an den Menschen, an Frau und Mann gesprochen hat, dass sie das tun sollen. Als nächstes sagt Gott dann zu uns, macht euch die Erde untertan. Er sagt, bringt sie in Gefangenschaft, dominiert über die Erde. Das sind alles sehr, ich würde sagen, Begriffe, die man sehr im Krieg benutzt, also so dominiert, nimmt es euch mit Kraft, bringt sie in Ordnung, bringt sie in Gefangenschaft, überkommt sie. Bringt die Erde zur Ruhe. Und das finde ich richtig, richtig schön. Also das ist ein Wort, wo Gott sagt, bringt die Erde, wo die Bibel sagt, es herrschte Wüstheit, Dunkelheit und Leere. Bringt diese Erde zur Ruhe mit all dem Leben, das ich in diese Erde gesprochen habe, mit all den Dingen der Fruchtbarkeit und mit all den Dingen, die ich gemacht habe. Bringt die Erde einen Ort der Ruhe. Und Gott lehrt uns Ruhe. Was bedeutet Ruhe? Er sagt, nachdem er 6 Tage gewerkelt und gearbeitet hat, hat er am 7. Tag geruht. Er hat am 7. Tag einen Sabbat eingenommen. Er hat Ruhe eingenommen. Und er sagt, wir sollen der Erde Ruhe schenken. Wie gehen wir mit der Natur um? Wie gehen wir mit den Ressourcen um, die Gott uns gegeben hat? Wie gehen wir mit den Tieren um, die Gott uns geschenkt hat? Wie gehen wir mit all diesen Dingen um? Das ist in diesem Begriff, in diesem Auftrag mit inbegriffen, dass Gott sagt, alles, was ich euch gegeben habe, ich habe euch Menschen die Überhand gegeben, der Erde Ruhe zu bringen. Bringen wir der Erde Ruhe mit dem, was wir machen? Sind wir, denken wir zweimal, dreimal darüber nach, wenn wir mit dem Auto fahren und wissen, eigentlich könnten wir zu Fuß gehen oder wenn wir, und ich spreche auch zu mir, by the way, oder wenn wir, keine Ahnung, jeden zweiten Tag im Flugzeug sitzen oder, also denken wir auch über diese Sachen nach, bringt es der Erde Ruhe? Und das ist Teil unseres Auftrages und manchmal vergessen wir das, aber bringt es der Erde Ruhe? Bringt es der Natur Ruhe? Wie gehe ich mit den Ressourcen um, die Gott mir gibt, den natürlichen Ressourcen dieser Erde? Und da sagt Gott, dass wir auch da dafür zuständig sind, diese Ruhe, die er anfänglich und ursprünglich gesprochen hat, zu bewahren als seine Kinder. Der nächste Auftrag ist, herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Herrschen bedeutet zu regieren, zu dominieren, zu regieren in der Hinsicht, dass ein König regiert über sein Königreich, dass sein Reich quasi ihm untertan ist und ihm gehört und er der Alleinherrschige und der allein regierende König ist. Das heißt, das, was er sagt, steht. Das ist der Auftrag Gottes. Und was ich daran liebe, ist, dass wir sehen von Anfang an, wie Gott spricht. Gott benutzt sein Wort. Die Bibel sagt, es war wüst, es war leer und Gott sprach. Gott hat gesprochen, er hat ein Wort gesprochen und es ist geschehen. Und ich finde es schön, dass es am Ende mit dem König verglichen wird, der ein Wort spricht und es geschieht. Wir haben jetzt eine Politik, eine demokratische Politik, wo wir Bundespräsident haben, Präsidenten etc. pp. Aber in der Regierung Gottes gibt es nur einen König. Das ist er. Es gibt nur einen König, der spricht und er sagt, repräsentativ für ihn auf der Erde sind wir die Könige und die Königinnen, die sprechen und es soll geschehen, die sprechen und es hat Wert und es hat Tragweite und Reichweite. Und ich möchte uns damit auch einfach unsere Herrschaft bewusst machen, dass die Worte, die wir sprechen, nicht nur über unser Leben, nicht nur über unseren Nächsten, sondern auch in dieser Welt und die Regierungsmacht, die wir alle besitzen, ob es uns bewusst ist oder nicht, dass wir gut damit umgehen, dass wir damit umgehen auf eine Art und Weise, die Gott Ehre bringt. Und er führt uns dadurch auch zurück zu seinem Wort in Matthäus 6, wo er uns lehrt zu beten. Er sagt, dein Wille geschehe im Himmel, so wie es ist auf Erden. Das ist Gottes Wille. Das ist ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern beibringt. Er sagt, wenn ihr betet, betet wie folgt. Unser Vater, geheiligt sei dein Name. Und dann sagt er, dein Wille geschehe auf der Erde, wie es ist im Himmel. Das heißt, was wir machen sollen, ist immer wieder Gott Regierung zu geben. Und damit kommen wir zurück zu dem ersten Teil des Verses. Gott segnete sie. Wir erkennen also immer wieder an Gott, du bist König. Gott, du bist Gott. Gott, du bist Schöpfer dieser Dinge, die du uns anvertraut hast. Also lass dein Wille geschehen. Hier auf Erden, hier wo ich bin, hier in meiner Familie, hier in meiner Situation, in meiner Ehe, in meiner Beziehung, in meiner Freundschaft. Lass dein Wille geschehen. Lass dein Plan geschehen. Lass deine perfekte Planung ein Teil meines Lebens sein. So wie es im Himmel ist, so soll es auch auf Erden in meinem Leben geschehen. Also was lernen wir über Ehe und was bedeutet Ehe eigentlich? Ich glaube, für mich kann ich folgend abschließen, dass ich gelernt habe, dass Ehe viel mehr ist als butterflies in the belly, als going outside in restaurants to date or, you know, having like beautiful walks with your partner, with your significant other. Ich glaube, dass es dazu gehört und dass es ein wunderbares Geschenk ist von Gott, dass wir einander auf diese Art und Weise auch lieben dürfen. Aber ich glaube, für mich als Jesus-Nachfolgerin, als Christin und als eine Person, die anerkennt, dass mein Leben Gott gehört und dass er einen Plan für mein Leben hat, merke ich, wie viel mehr Verantwortung ich habe und haben muss und wie viel bedachter ich umgehen muss mit den Dingen, die Gott mir geschenkt hat und vor allen Dingen auch mit dem Herzen eines Menschen, das er nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Gottes Wille und Gottes Plan ist es, Menschen zu machen nach seinem Ebenbild, ihm ähnlich. Nicht, weil Gott sich so super toll findet und denkt, oh, es muss alles so aussehen wie ich, sondern weil er so viel Liebe hat, die er möchte, dass wir die wir erfahren sollen und dürfen. Und ich finde, das zeigt sich so schön in diesem einen Vers. Wir haben hier nur einen Vers gelesen und dieser Vers beinhaltet so viel Anweisung, Anleitung, aber auch Liebe, die Gott für uns hat, indem er sagt, was ich möchte, ist eine Welt kreieren, die wie ein Reflektor, wie als würdest du ein Licht auf einen Spiegel strahlen und du siehst, wie es reflektiert, in alle Richtungen Licht reflektiert. Genauso will Gott, dass wir seine Liebe in alle Richtungen dieser Welt reflektieren. Seine Liebe soll in der Natur gesehen werden. Seine Liebe soll in den Himmeln bei den Vögeln, unter Wasser bei den Fischen, auf der Erde, in den Pflanzen, in den Sprossen, in den Samen, in der Erde, in den Menschen. Seine Liebe soll überall gesehen werden. Und das ist für mich das, was Gott mir eigentlich in diesem Vers sagt, dass sein ultimatives Ziel ist, zu lieben, Liebe zu schaffen, Liebe zu schöpfen, Liebe zu reproduzieren und nicht eine Liebe, die wir nach Maßstäben dieser Welt definieren können und sollten, sondern er gibt uns eine klare, 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 undeniable Definition von seiner Art von Liebe, von seiner Art von Gerechtigkeit, von seiner Art von Güte, von seiner Art von Treue, von seiner Art von Zusammenkunft, von seiner Art von Zusammenhalt. Und das finde ich richtig, richtig schön. Und ich möchte einfach vielleicht, keine Ahnung, anregen, ermutigen. Vielleicht bist du sogar in einer Beziehung oder du bist im Bund der Ehe oder du bist verlobt oder du wünschst dir eine Ehe. Ich glaube, wir können alle aus diesem Vers so viel für uns mitnehmen. Und ich glaube, für mich das Wichtigste ist, dass ich möchte so werden, wie Gott mich haben möchte. Er sagt, er möchte uns schaffen oder er hat uns geschaffen, ihm ähnlich, nach seinem Ebenbild gleich. Ich möchte beten, dass er die Früchte seines Heiligen Geistes in mir kultiviert, in mir zum Wachstum bringt und zum Vorschein bringt. Ich möchte beten, dass Gott mir Liebe schenkt und dass ich diese Liebe auch reproduziere und weitergebe, dass er mir Frieden schenkt, dass ich diesen Frieden reproduziere und weitergebe. Und deswegen, wenn wir in sein Wort gucken, hat Gott alles, was er an Pflanzen, an Samen, an Sprossen gemacht hat. Er hat immer Samen in diesen Dingen hinterlassen, damit diese sich vervielfältigen können. Wenn wir heute zu Rewe gehen, zu Edeka sehen, können wir Wassermelone ohne Kerne kaufen. Wir können Trauben kernlos kaufen. Wir können Honigmelonen kernlos kaufen. Das zeigt uns und sagt uns aber, dass das nicht originalgetreu ist. Weil Gott alles geschaffen hat, damit es multipliziert werden kann. Und wir wissen, dass wenn wir eine Same von einer Honigmelone haben, Same von einer Traube haben, können wir im Prinzip diese Samen pflanzen und können Trauben erwarten, Honigmelonen erwarten, je nachdem wie die Zusammensetzung des Bodens natürlich ist und wie die Zusammensetzung des Wassers ist. Und da muss man natürlich auf die Region etc. pp. Achten. Shoutout zu meinem alten Geografielehrer, das ist noch hängen geblieben. Aber im Prinzip sagt uns Gott, alles, was ich mache, möchte ich reproduzierbar machen. Alles Gute, was ich geschaffen habe, möchte ich so machen, dass jeder etwas von diesem Guten haben kann. Und ich möchte, dass wir uns unsere Leben so vorstellen. Sind wir Menschen, wo wir sagen können, ey, jede Eigenschaft in mir und an mir, wenn Gott diese reproduziert, bringe ich Gutes in das Leben oder bringe ich nicht so Gutes in das Leben? Ist diese Eigenschaft eine, die Gott widerspiegelt oder ist sie eine, die Gott nicht widerspiegelt? Und wenn du jemand bist, der gar nicht an Gott glaubt, dann glaube ich trotzdem, dass du ein guter Mensch sein möchtest. Ich glaube, dass du ein Mensch bist, der natürlich gegeben Menschen nichts Böses tun möchte, aber auch ein gutes Leben führen willst. Und ich glaube, du kannst dich genauso gut fragen, ey, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht an den Gott von Shanda glaube, möchte ich diese Früchte nicht doch in meinem Leben haben? Wer will nicht glücklich sein? Wer will nicht Liebe haben, Friede haben, Freude haben? Wer will nicht Güte erfahren? Wer will nicht Treue erfahren? So, und ich glaube, das sind Dinge, die für uns allgemein gültig sind. Und ich kann dich auch einfach nur ermutigen, geh in das Wort Gottes. Lass sein Wort zu dir sprechen. Erlaube ihm, dir Dinge zu offenbaren und das kann ich uns allen, ob wir glauben, nicht glauben, einfach nur ins Herz legen. Wie gesagt, wenn du eine Bibel suchst, eine Bibel möchtest, google gerne kostenlosebibel.de sollte es sein. Da kannst du eine kostenlose Bibel bekommen. Wenn du Fragen hast zu, welche Bibelübersetzung lese ich, wo fange ich überhaupt an, die Bibel zu lesen, melde dich gerne. Wie gesagt, schreib mir in die Kommentare, schreib mir eine Nachricht, frag vielleicht auch Leute in der Umgebung, vielleicht hast du sogar Leute, wo du weißt, die glauben an Gott. Lass dir helfen, mach das nicht alleine. Genau, zum Schluss einfach nur noch, Ehe, was ist Ehe? Ich glaube, dass Ehe eine wichtige, und wenn ich nicht lüge, dann für mich sogar eine der wichtigsten Institutionen in der Bibel ist. Gott sagt, dass Jesus zurückkommt für seine Braut. Durch und durch gibt uns ein Bild der Ehe, ein Bräutigam, der kommt, um seine Braut mitnehmen zu wollen. Ein Bräutigam, der sich vorbereitet hat, der sich geheiligt hat, der sein Leben gegeben hat, sein Leben geopfert hat, dem nicht zu schade war, um seine Braut zu ergattern, um für seine Braut zu kämpfen, um seiner Braut zu zeigen, wie sehr er seine Braut liebt. Und während ich das sage, lächle ich, weil es nichts Schöneres gibt, als zu wissen, dass Jesus das für uns als seine Braut, er beschreibt uns, seine Kinder, seine Kirche als seine Braut. Und er hat all das für uns getan. Und deswegen sagt auch in Epheser, Ehemänner, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, indem er sein Leben gegeben hat. Das ist der Standard, den Jesus setzt für Ehe. Bereit zu sein, sein Fleisch jeden Tag zu töten, bereit zu sein, sein Ego jeden Tag zu töten, bereit zu sein, seine Männlichkeit nicht an diesen Werten dieser Welt zu definieren, sondern nach seiner Männlichkeit, nach der Männlichkeit, die Jesus porträtiert hat, zu definieren. Seine Männlichkeit war Dienst, Liebe, Vergebung, Geduld, all die Früchte des Heiligen Geistes, das war Männlichkeit, das war das, was Jesus getragen hat. Er sagt, Frauen, respektiert eure Ehemänner. Wenn wir einen Mann sehen, der in Geduld, in Liebe, in Güte, in Treue leitet, dann sollte Respekt die letzte Hürde für uns sein. Dann sollte unser Mann zu ehren, unser Mann zu ermutigen, unser Mann dazu zu befähigen, gute Dinge zu tun, sollte das Letzte für uns sein. Und es gibt so viel, was ich noch sagen könnte, was ich irgendwie aus diesem Vers gezogen habe für mich. Aber ich hoffe und bete, dass diese Bible Study Time together, dass du ja Offenbarung für dich erlangen konntest. Und ich möchte uns auch wirklich ermutigen, dass diese Gebete über unser Leben zu sprechen. Wie gesagt, wenn du verheiratet bist, wenn du verlobt bist, wenn du nach Ehe trachtest, fang an, Gottes Wort über deine Ehe zu sprechen. Bete dafür, dass Gott dir dich selbst zu einer Frau macht, die Liebe, Freude, Frieden etc. pp. Ausbildet und dir einen Mann schenkt, der genau dieselben Früchte kultiviert und kultivieren lässt in ihm. Und bete einfach dafür, dass Gott dir Offenbarung schenkt, dass er uns Offenbarung schenkt darüber, was Ehe bedeutet, was er mit unserer Ehe vorhat. Er hat so individuell, wie wir jeder einzelne von uns sind, hat Gott einen individuellen Plan für jede Ehe, die er macht. Und einfach zu beten, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Welchen Partner brauche ich, um diese Dinge zu erfüllen? Die Bibel sagt, zwei sind besser als einer. Wenn einer fällt, kann ihm der andere aufhelfen. So, und wenn du danach trachtest, wenn es ein Desire ist, möchte ich dich ermutigen, gib nicht auf, nimm es mit ins Gebet und ich bin mir sicher, dass Gott antworten wird und dass er dir zeigen wird, was er für dich hat, wenn du in einer Ehe bist oder verlobt bist. Ey, take your marriage into prayer. It's never too late to ask God, you know, what you guys can do for him. It's never too late to ask God what his will is for you guys' marriage. It's never too late to ask God if this is his will for you guys to get married. Lasst uns nicht scheu sein, auch diese Fragen zu stellen, weil Ehe ist viel mehr, as I said, as butterflies in the belly, as, you know, keine Ahnung. Wir posten zusammen Instagram Reels und machen Prank-Videos oder so, nichts gegen die das machen, aber Ehe ist viel mehr als das. Gott hat Ehe geschaffen, um Dunkelheit zu brechen. Er hat Ehe geschaffen, um der Erde Ruhe zu geben. Und wir wissen, wer jetzt die Erde beherrscht, dass der Satan ganz bestimmt nicht glücklich ist über Ehen, die genau das versuchen zu brechen, was er versucht zu machen. So, er kommt zu stehlen, zu töten, zu zerstören. Und Gott kommt zu bauen, Regeln zu schaffen und Licht zu schaffen und Leben und Liebe zu geben. Und der Feind wird nicht glücklich sein, deswegen gib nicht auf. Sei stark, bete für die Ehe deiner Eltern, wenn du gerade an deine Eltern denkst und denkst, oh mein Gott, das ist alles, was ich da sehe, ist irgendwie gegenteilig von dem, was ich jetzt gerade gehört habe oder selber empfunden habe von Gott. Bete für die Ehe deiner Eltern, sprech Leben über die Ehe deiner Eltern, sprech Leben über die Ehe deiner Tante, deines Onkels, deiner Geschwister, Leben in die Ehe deiner Familienmitglieder und glaube daran, dass du eine gute Ehe haben kannst und dass Gott es vor allen Dingen im Sinne für dich hat, eine gute Ehe zu haben. Eine Ehe, die ihm Ehre gibt und die seinen Willen auf Erden erfüllt. Er sagt nochmal in Matthäus 6, as it is in heaven, so it shall be on earth. Amen. Let's talk about it. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du Teil von dieser Episode warst. Bis zum nächsten Mal bei Die Afrodeutsche Christin Tabuthemen. Let's talk about it. Let's talk about
Let's talk about we can learn from each other.